Ja, guten Morgen. Ist immer eine Überraschung, wenn ich mich hier hinstelle, wie viele Leute oder wen sehe ich alles, weil viele kommen da so in der letzten Minute noch rein. Ist kein Vorwurf, ist einfach schön. Schöne Überraschung immer. Ich freue mich, dass wir heute den Totensonntag oder Ewigkeitssonntag auch so ein bisschen in den Blick genommen haben. Das hat ja eigentlich in der baptistischen Welt, würde ich sagen, keine so herausragende Tradition, oder? Oder doch? Okay, gut, vielleicht habe ich es auch einfach bis jetzt immer nicht mitgekriegt. Wäre auch schade, wenn es gar nicht Tradition hätte, weil ich finde, es ist immer wichtig, auch zu erinnern. Und ich weiß nicht, ähnlich ist ja vielleicht im Katholischen auch das Allerheiligenfest. Allerheiligen feiern wir ja nicht. Aber ich habe jetzt gelernt bei einer Tagung, wo ich spontan als Redner einspringen musste oder sollte, durfte, wie auch immer, da ging es um Ökumene und ich sollte quasi vorstellen, was sind Baptisten. Und da haben aber auch dann eben andere geredet, unter anderem auch ein orthodoxer Bruder und auch ein katholischer Bruder. Der war kein Priester, aber er hat gesagt, für ihn bedeutet Allerheiligen eben nicht die Heiligenverehrung so sehr oder die Heiligenanbetung. Er meinte sowieso, es ist ein Missverständnis, dass die Katholiken Heilige anbeten, sondern sie beten stellvertretend über die Heiligen zu Jesus. Aber ich fand interessant, dass sie gesagt haben, wir reihen uns ein in die Liste der Heiligen, zu denen wir ja auch gehören. Und das ist mir ganz neu bewusst geworden. Also wir werden ja auch in der Bibel immer wieder als Heilige bezeichnet. Jesus selbst bezeichnet uns als Heilige. Und insofern finde ich das spannend, dass wir uns einreihen in eine Geschichte von Menschen, die heilig sind und von manchen von diesen Heiligen, die in der katholischen Kirche heilig nochmal gesprochen wurden, sagte er, spielt für ihn eine besondere Rolle, sich daran zu erinnern, was deren Glauben in ihrem Leben in besonderer Weise bedeutet hat. Und ich glaube, für uns kann auch dieser Ewigkeitssonntag so etwas sein, dass wir daran denken, was hat der Glaube von diesen Menschen, die da gestorben sind im letzten Jahr oder auch in den Jahren davor, die uns fehlen auch in gewisser Weise, die eine Lücke hinterlassen in dieser Gemeinde, aber vielleicht auch in unserer Familie oder wo auch immer, was deren Glaube auch für uns bedeutet. Und ich wette, wenn auch einer von diesen vier Namen, die heute vorgelesen wurden, oder auch denen, die in den letzten Jahren gestorben sind, nicht gewesen wären, dann würde es heute hier anders aussehen. Dann würde es auch vielleicht in eurem Leben anders aussehen. Vielleicht würde dann gar nicht jeder, der heute hier sitzen. Und das ist schon etwas, woran man sich erinnern kann, finde ich. Es war nur so ein kleiner Prolog. Der Ewigkeitssonntag ist auch gleichzeitig der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das Kirchenjahr endet ja, also heute dann sozusagen, oder mit diesem Sonntag. Im nächsten Sonntag, erster Advent, beginnt das neue Jahr. Finde ich eigentlich ganz gut, weil das Kalenderjahr beginnt ja am 1. Januar. Und da ist man dann noch so vollgefressen von Weihnachten, finde ich, dass man oft gar nicht so die Gedanken hat, sich auf das letzte Jahr so richtig zurückzubesinnen, beziehungsweise da ist alles so voll in der Adventszeit. Dieser Monat, der rauscht an einem wie so ein D-Zug vorbei, finde ich. Und insofern ist es eigentlich ganz schön, dass man sagt, okay, bevor diese ganze Adventszeit und der Trubel damit beginnt, konzentrieren wir uns auf das Jahresende. Und so ein Jahresende hat ja für mich immer die Chance auch, dass man zurückblickt und guckt, wo stand ich eigentlich am Anfang des Jahres? Also in dem Fall vielleicht Advent 2022, vielleicht aber auch für euch dann im Januar. Wo standet ihr da und wo steht ihr heute? Was hat sich verändert? Was ist passiert in diesem Jahr? Was hat mich geprägt? Was habe ich vielleicht auch vergessen? Und vergessen ist für mich so ein großes Thema. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich merke, dass ich sehr viele Dinge vergesse. Und an manche Dinge werde ich dann so erinnert in meinem Alltag und denke mir, schade, dass ich das vergessen habe. Viele Momente, viele Dinge, die ich auch geschafft habe. Und ich konzentriere mich manchmal nur auf die Dinge, die ich nicht geschafft habe oder die ich noch vor mir habe und sehe gar nicht, was ich schon alles geschafft habe in diesem Jahr. Was vielleicht gut gelaufen ist, was mir vielleicht ja Freude gemacht hat, was vielleicht mein Leben auch in eine ganz neue Richtung gelenkt hat. Und ich finde, das ist schön, sich immer mal wieder kurz zurückzuerinnern und zurückzublicken, ich habe das an Erntedank schon gesagt, auf einen Berg zu steigen und zurückzublicken. Alle wichtigen Ereignisse in der Bibel, fast alle wichtigen Ereignisse in der Bibel, finden auf einem Berg statt. Oder zumindest sehr viele wichtige Ereignisse. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Gott ist auch ein Gott des Berges, auch ein Gott des Tals, aber auch ein Gott des Berges. Weil auf so einem Berg, da schaut man anders auf das Leben. Es gibt so ein Gedicht, was meine Mutter mir als Kind immer erzählt hat. Ich habe es leider nicht mehr gefunden jetzt. Aber auf jeden Fall war so der Kerngedanke, dass man auf dem Berg runterblickt und feststellt, dass diese ganzen Probleme, die einem da unten so groß erschienen auf der Welt, im Alltag, dass die einem plötzlich so klein vorkommen von da oben, wenn man so auf die Welt runterblickt. Und ich glaube, so ein Bergmoment tut uns auch ganz gut, immer mal wieder. Und eine Sache, die ich bei den Beerdigungen immer besonders wichtig finde, wenn ich Leute beerdige, oder beziehungsweise ja, so eine Trauerfeier vorbereite, predige, dann finde ich immer, dass diese Predigten, die berühren mich besonders. Ich glaube, ich würde auch sagen, an die Predigten, an die ich mich am ehesten erinnere, sind diese Predigten, die ich bei Beerdigungen halte, weil ich das so faszinierend finde, ein ganzes Leben in eine Predigt irgendwie zu packen. Also irgendwie zu gucken, was ist die Essenz von diesem Leben und was macht die Verbindung zu Gott in diesem Leben irgendwie aus. Und eine Sache, die ich immer wieder feststelle, ist, dass es einen Moment gibt, der alles verändern kann. Also in einem Leben gibt es mehrere Momente, die alles verändern, aber es ist ein Moment und der löst ganz viel aus. Der Moment, in dem man seinen Partner kennenlernt. Vielleicht auch der Moment, in dem man die Entscheidung trifft, welchen Beruf man ergreifen möchte oder in dem man seinen Beruf wechselt, ganz bewusst. Der Moment, in dem man gerade so um ein Haar dem Tod entrinnt. Oder der Moment, in dem das erste Kind geboren wird. Der Moment, in dem man sich für Jesus entscheidet. Also es gibt viele kurze, kleine Momente, die unser ganzes Leben entscheiden. Und ich habe gedacht, so, es ist Wahnsinn, dass wir als Menschen diese Power haben in uns, uns so sehr für etwas zu begeistern, dass wir unser ganzes Leben auf den Kopf stellen, um diesem Impuls zu folgen. Und das wird auch oft missbraucht, diese Fähigkeit von uns Menschen, von irgendwelchen Marketingleuten. Ich will euch ein Beispiel nennen. Ich habe seit 5 Jahren, wurde gerade wieder abgebucht über mein Konto, ein Abo für RTL Plus. Ja, ich habe einmal eine Serie, die wollte ich gucken auf RTL Plus, habe ich dieses Abo abgeschlossen. Das war ein Impuls, ja, da war ich kurz begeistert, habe ich gedacht, okay, 3 Euro im Monat ist es mir wert. Hab dieses Abo abgeschlossen. Danach habe ich die Serie nicht mehr, dann irgendwann nicht mehr geguckt. Und ich habe es nie geschafft, dieses Abo zu kündigen, weil dafür brauche ich meine Login-Daten. Wenn ich mein Passwort zurücksetzen will, brauche ich eine Handynummer, die ich aber nicht mehr habe. Und da reichte meine Energie dann nicht mehr aus, mich weiter darum zu kümmern, um das abzuwickeln. Insofern habe ich jetzt, wenn man das mal so grob zusammenrechnet, bestimmt schon 300 Euro ausgegeben für dieses RTL-Abo. Nee, nicht ganz, aber schon viel, also 200 Euro ungefähr. Tja, gut, für 200 Euro kriegt man heute auch nicht mehr so viel, aber der Gemeindehaushalt würde sich freuen, ja. Gut. Ich werde das Abo jetzt kündigen und die 3 Euro dann der Gemeinde widmen. aber was ich damit sagen wollte, ist, ich finde es krass, wie stark dieser Impuls manchmal sein kann. Das war jetzt nur ein kleines Beispiel, aber manche Leute, die kaufen sich ein Auto, das sie eigentlich gar nicht wollten, nur weil das gerade runtergesetzt ist. Ja, also ich hatte das mal, dass mir ein Mann erzählt hat, boah, ey, du glaubst gar nicht, dieser Mercedes, der kostet sonst irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro, ich habe ihn für 70.000 Euro bekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber hättest du dir den denn sonst auch gekauft? Ja, nee, aber ich habe 30.000 Euro gespart. Ja, und das ist so, finde ich, interessant, also wie stark dieser Impuls sein kann. Vielleicht hätte er sich sonst einen Caddy für 10.000 gekauft oder so, aber naja, ihr versteht, was ich meine. Also dieser Impuls ist manchmal echt stark. Und auch stark ist dieser Impuls, oder besonders stark ist er halt dann bei solchen Sachen, wenn es um lebenswichtigere Sachen geht, wie zum Beispiel halt eine Beziehung. Erinnert ihr euch an eure erste Liebe? Ich glaube, fast jeder oder jede war schon mal irgendwie verliebt. Vielleicht hat es geklappt, vielleicht auch nicht. Vielleicht hat es später mal geklappt. Aber ich glaube, das ist schon was Besonderes. Das vergisst man auch nicht das erste Mal, wo man verliebt war. Weil man zum ersten Mal dieses starke Gefühl spürt. Man merkt auf einmal, was es für eine Kraft hat. Man ist bereit, sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen für diese Person. Man ist bereit, Dinge zu tun, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Ein Freund von mir, einer meiner besten Freunde, der ist eigentlich total schüchtern. Der war in der Klasse immer so einer, der hat versucht, immer so wenig wie möglich aufzufallen. Und als er das erste Mal verliebt war in Franzi, ich sage jetzt den Namen, weil die wird es eh nicht hören, aber sie weiß es auch, da hat er ihr einen Maibaum gestellt. Das ist bei uns in Bayern so Tradition. Das heißt, er hat wirklich einen Maibaum abgesägt, also so eine Birke abgesägt, ne? Dann hängt man da so Fähnchen rein und so weiter und schreibt ein Schild hin, und da hat er sogar irgendwie noch ein Gedicht geschrieben mit Franzi, ich liebe dich und so weiter, und hat dann tatsächlich in der Nacht- und Nebelaktion diesen Baum vor ihr Haus gestellt. Und ich weiß noch, wie wir Freunde uns damals alle über ihn lustig gemacht haben, weil wir dachten, wie verrückt ist der? Der hat noch nie mit ihr gesprochen. Die wusste überhaupt nichts davon. Und auf einmal steht dieser Maibaum vor ihrer Tür. Aber er hat diesen Mut mobilisiert. Und im Nachhinein wir waren auch irgendwie neidisch, dass er sich getraut hat, das zu machen. Es hat dann natürlich nicht geklappt, leider, aber heute ist er auch verheiratet, also ist eigentlich eine lustige Anekdote. Aber es zeigt, wie stark dieser Impuls ist. Und genauso stark, glaube ich, ist auch der Impuls, und das finde ich dann wieder das Wertvolle, wenn ich das vergleiche bei den Konfessionsunterschieden. Da denke ich jetzt wieder an diese Tagung. Und da sollte auch jeder so ein bisschen berichten, was begeistert mich an meiner Konfession. Beziehungsweise jetzt in unserem Fall ist es ja eher eine evangelische Denomination, aber was begeistert mich daran, Baptist zu sein? Und für mich ist das, was mich daran begeistert, ist, dass es diesen Impuls bei uns so stark gibt und dass der so stark hervorgehoben wird. Dass ich nicht einfach da so reingeschlittert bin, Christ zu sein, sondern dass ich diesen Impuls hatte und ich habe gesagt, ich traue mich jetzt, mich da vorne untertauchen zu lassen, vor allen Leuten. Beziehungsweise ich wurde im See getauft damals, aber da waren auch viele Leute und ich weiß auch noch, wie unangenehm das war irgendwie. Und trotzdem war es schön und befreiend, weil ich habe mich dazu entschieden und ich habe das vor allen Menschen öffentlich gemacht. Und ich finde das schön, dass es bei uns so hervorgehoben wird und wir nicht einfach so da reinrutschen. Ein Bibelvers, in dem mir das so besonders aufgefallen ist, den haben wir im letzten Bibelgespräch gelesen. Bei der Gelegenheit, kurze Einladung zum Bibelgespräch, jetzt am Mittwoch wieder, falls ihr noch nichts vorhabt. Mittwoch 19 Uhr ist auch eine gute Uhrzeit, da hat man eigentlich schon alles hinter sich. Und da kann ich euch herzlich einladen. Wir fangen jetzt ein neues Thema an, neue Themenreihe. Wir machen ein Advents-Special. Also es wird irgendwie um Weihnachten gehen. Lasst euch überraschen. Also herzliche Einladung. Ich glaube, wir sind alle auch sehr freundlich, die da sind. Normalerweise. Ja, also ein Bibelvers, den wir gelesen haben, steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, schreibt Paulus an die Gemeinde, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Klingt ein bisschen kompliziert, aber was er eigentlich sagt ist, wir danken Gott dafür, dass ihr erkannt habt, dass wir euch nicht irgendwas Schlaues gesagt haben, dass wir euch irgendwie überredet haben und ihr habt es dann geglaubt. Dass ihr euch nicht irgendwie wie so eine Marketingstrategie ein RTL-Plus-Abo aufbrummen wollten, sondern dass ihr erkannt habt, das, was ihr da hört, das ist was Größeres. Deshalb legt Paulus auch in diesem Brief viel Wert darauf zu sagen, wir haben keine große Marketingstrategie aufgefahren bei euch, sondern wir haben es so unauffällig wie möglich gemacht, damit wirklich für euch eindeutig ist, es war Gott selber, der euch überzeugt hat. Es war Gott selber, der diesen Glauben in euch reingepflanzt hat. Und das finde ich für uns auch so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir immer wieder zurückblicken auf diesen Moment. Wann wurde ich denn begeistert von Jesus? Wann habe ich mich das erste Mal verliebt in Jesus? Und dass wir uns bewusst machen, das war damals keine Manipulation. Und es ist mir wirklich wichtig, dass wir das auch so handhaben als Baptisten. Ja, manche Leute, die sagen, oh, hier spielt nur diese Musik, diesen Lobpreis und so weiter, damit die Leute manipuliert werden. Das glaube ich nicht, ja. Das glaube ich nicht, weil Musik, jeder kann immer Musik hören. Wir leben in einer Zeit, wo Spotify, jeder hat jede Sekunde Zugriff auf alle Musik dieser Welt im Prinzip. Deshalb hat jeder die Wahl, welche Musik er hört und womit er sich umgibt. Und wir manipulieren niemanden, sondern wir versuchen das absichtlich so schlicht wie möglich zu halten. Gerade wir Protestanten, wir haben hier keine Bilder hängen. Wir versuchen kein Klimbim zu machen, sondern wir versuchen, alles so schlicht wie möglich zu halten, damit die göttliche Predigt, wie Paulus es hier schreibt, alleine wirkt und der Mensch begeistert wird und er erkennt, ich werde nicht begeistert davon, dass die Leute hier so toll auf mich einreden, sondern ich werde begeistert von Jesus selber. Und das ist die erste Liebe und die Erinnerung daran, dass es wirklich Jesus selber war, der uns damals gepackt hat. Weil ich glaube, das ist so eine Gefahr, je länger man Christ wird oder ist und man lebt so vor sich hin sein Leben als Christ, dann erinnert man sich vielleicht manchmal nicht mehr so richtig. Ich habe ja selber gesagt, ich bin vergesslich, ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig, wie war das damals mit 14 bei mir, als ich das erste Mal Jesus so für mich ergriffen habe. Und dann denkt man vielleicht manchmal, naja gut, die haben vielleicht damals einfach so lange auf mich eingeredet, bis ich nicht mehr Nein sagen konnte oder so. Und ich sehe das ja heute, wenn ich Jugendliche begleite, wie deren Leben so vorangeht und wie man so in der Jugend, keine Ahnung, oder im Bibelunterricht miteinander redet. Und dann erinnere ich mich wieder dran und weiß, okay, genauso haben die damals mit mir auch geredet und das hat ganz bestimmt nichts mit Überzeugung zu tun. Die meisten, die haben da gar keine Lust drauf im Bibelunterricht. Ja. Das ist jetzt auch kein Vorwurf, sondern das finde ich fast eher schön, dass ich merke, aha, die haben da keine Lust drauf, weil dann erkennt man umso mehr, wenn dieser Moment kommt und sie werden gepackt von Jesus, dass es nicht wir waren, die sie überzeugt haben, bei uns haben sie nie zugehört, sondern es war Jesus selber. Und dann gibt es aber noch einen Text, den ich euch heute vorlesen will, aus der Offenbarung. Auch eines der Sendschreiben. Ich habe letztes Jahr um die gleiche Zeit auch über ein Sendschreiben gepredigt. Ihr erinnert euch, ihr seid weder kalt noch warm, ihr seid lauwarm, deshalb habe ich euch ausgespuckt oder werde ich euch ausspucken. Diesmal lesen wir das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Da schreibt er, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so spricht der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der einhergeht inmitten der sieben goldenen Leuchter. Ich kenne deine Werke und deinen Einsatz und deine Beharrlichkeit und ich weiß, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Dass du geprüft hast, die da sagen, sie seien Apostel und es nicht sind und dass du sie als Lügner entlarvt hast. Ausgeharrt hast du um meines Namens willen, erträgst du alles und bist nicht müde geworden. Ich habe dir aber vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist, kehr um zu den Werken des Anfangs, wenn nicht, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen, wenn du nicht umkehrst. Und das ist brutal. Ja, also dieser Text, finde ich, ist brutal, weil er erst so schön anfängt, so mit so viel Lob, und dann heißt es, ich werde den Leuchter wegstoßen, wenn du nicht zu deiner ersten Liebe zurückkehrst. Und warum finde ich das so brutal? Weil, was ist das für eine Forderung? Kehre zurück zu deiner ersten Liebe. Deshalb soll der Titel heute auch sein von der Predigt, das kommt jetzt hier ganz überraschend, einmal in der Mitte, Titel von der Predigt, damit ihr so ungefähr wisst, woran ihr euch orientieren könnt. Der Titel der Predigt ist, wie man sich neu verliebt. Bisschen provokant, vielleicht auch nicht, wie man sich neu verliebt. Also schön und gut, ja, Jesus sagt, ich werfe euch vor, dass ihr nicht mehr in dieser ersten Liebe seid, dass eure Liebe nicht mehr so ist wie am Anfang. Aber was ist das für eine Forderung? Stellt euch mal vor, euer Partner, eure Partnerin oder auch irgendwie euer bester Freund oder so sagt zu euch, lieb mich mal mehr. Was bringt es? Also, was kann ich dann tun, damit ich ihn mehr liebe? Das ist ja, ich habe ja extra gefragt, wie fühlte sich das an, als ihr das erste Mal verliebt wart? Und man hat sich ja nicht unter Kontrolle. Man sagt ja total dumme Sachen. Man kann nicht mal mehr richtig reden, also selbst die motorischen Funktionen sind eingeschränkt. Man schmeißt Sachen um, man verhält sich total tollpatschig. Ja? Man ist nicht mehr man selber, wenn man verliebt ist. Und das kann ich ja nicht erzeugen, außer ich nehme Drogen vielleicht oder so. Aber das ist auch nicht das Gleiche. Also man kann doch Liebe nicht steuern und schon gar nicht diese erste Liebe, diese Verliebtheit, die kann ich doch nicht steuern, die kann ich doch nicht erzeugen. Es ist ja eher ein Problem, dass man gerade nicht steuern kann, in wen man sich vielleicht verliebt. Stellt euch mal vor, wie die Welt wäre, wenn man sich aussuchen könnte, in wen man sich verliebt. Wäre auch ein spannendes Gedankenexperiment. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, oder sagt er also in dieser Diskussion mit dem Pharisäer, sagt er ja auch einmal, was ist das wichtigste Gebot? Dann sagt der Pharisäer, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, ja, richtig, du hast richtig geredet. Aber was ist das für ein Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wie soll ich ihn denn lieben? Wie kann ich denn das machen, dass ich Gott liebe? Weil dieses Gefühl, die Liebe, wenn ihr euch jetzt an eure erste Verliebtheit erinnert, wenn ihr nicht gerade frisch verliebt seid, das wäre natürlich auch schön, gönne ich euch auch. Aber die meisten von uns werden gerade nicht mehr so verliebt sein. Und dann erinnert ihr euch bestimmt auch, dass diese Liebe irgendwann verblasst. Also das ist nicht mehr so wie am ersten Tag. Ich mache immer so einen Spaß mit Sarah, wenn wir Hochzeitstag haben. Wir sind ja jetzt auch schon eine Weile verheiratet. ich glaube 8 Jahre. Dann sage ich immer, 8 Jahre und es ist immer noch genauso schön wie am Anfang. Und ich habe das immer gesagt, weil ich finde es so lustig. Ich habe so ein älteres Ehepaar vor Augen, die waren schon 60 Jahre verheiratet und da hat der Mann auch immer gesagt, ach, und es ist immer noch genauso schön wie am Anfang. Und ich finde das so ein bisschen albern, weil man redet sich ja da auch ein bisschen was ein. Also man ist nicht mehr so verliebt wie am Anfang, aber vielleicht ist es trotzdem wirklich noch genauso schön wie am Anfang, nur auf eine andere Art und Weise. Aber auf jeden Fall verblasst diese erste Verliebtheit und ich glaube, was man dann gerne tut, ist, man führt Traditionen ein oder man führt Dinge ein, die man tut, und um sich an diese erste Verliebtheit zu erinnern, um daran festzuhalten. Man führt etwas ein als Symbol dafür und man versucht, sich daran festzuhalten. Also das Gefühl verblasst und dass man mit dieser Entscheidung verbindet, dieser Entscheidung für den anderen, und man führt da stattdessen dann Traditionen ein. Und es gibt dann eine Tendenz, besonders ehrgeizig an Traditionen festzuhalten, oder besonders intensiv in Bräuche zu investieren, weil man spürt, ich kann an diesem Gefühl selber nicht mehr festhalten. Wenn man merkt, es entgleitet einem diese Verliebtheit, dieses Gefühl selber entgleitet einem, dann wird man umso stärker, neigt man dazu, an etwas festzuhalten, was man kontrollieren kann. Und das sind dann oft Traditionen oder Bräuche. Ein Ehepaar, das ich kenne, schon aus meiner Kindheit, da hat er seiner Frau jeden Tag einen Blumenstrauß mitgebracht. Jeden Tag. Man muss auch dazu sagen, sein Bruder hatte einen Blumenladen. Aber er hat trotzdem auch dafür bezahlt. Ja? Also er hat jeden Tag einen Blumenstrauß gekauft und den seiner Frau mitgebracht. Und ich habe als Kind immer gedacht, boah, wie krass müssen seine Gefühle für seine Frau sein, wenn er jeden Tag einen Blumenstrauß kauft, selbst an Tagen, wo er vielleicht genervt ist von ihr. Und wisst ihr was, diese Ehe ist auseinandergegangen. Und das war für mich dann ein Schock. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Wie kann eine Ehe auseinandergehen, wo er jeden Tag einen Blumenstrauß kauft? Ich meine, es ist jeden Tag ein Blumenstrauß. Und es hat, aber für mich ist es deshalb so wichtig, also es heißt nicht, dass ihr nicht jeden Tag einen Blumenstrauß für euren Partner kaufen dürft oder sollt, sondern aber für mich heißt es, dass der Blumenstrauß selber noch nicht dieses Gefühl ersetzt, was da ist. Der Blumenstrauß ist nur eine Tradition, der ist nur eine Brücke, nur etwas, an dem man festhält, um sich daran zu erinnern, was am Anfang mal da war. Aber wenn man das, was am Anfang da war, nicht mehr hat, dann wird die Tradition auch nutzlos. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch mit Freundschaften. Ich habe Freunde, die liegen mir sehr am Herzen, die sind mir sehr wichtig, aber ich bin nicht gut darin, Freundschaften zu pflegen. Das ist eine meiner großen Schwächen. Ich habe Freunde, die liebe ich wirklich sehr, aber ich habe manchmal Angst, mich bei denen zu melden, weil ich nicht weiß, ob bei dem die Gefühle für mich noch da sind, wie meine Gefühle für ihn. Kennt ihr das? Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, sonst wäre es ein bisschen peinlich. Aber man hat sich lange nicht gesehen und man fragt sich vielleicht, kann ich den jetzt noch anrufen? Kann ich dem jetzt noch schreiben? Und vielleicht schreibt man dann und dann, das ist auch so eine Masche von mir, manchmal schreibe ich den Leuten nach langer Zeit und entschuldige mich, Entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Dann schreibt derjenige zurück und ich melde mich wieder 2 Jahre nicht. Das ist total Banane, aber ich merke, dass das auch so eine Sache ist, die Angst davor, dass diese Gefühle irgendwann verschwinden. Und das Spannende an diesem Bibeltext in der Offenbarung finde ich, Gott sagt zu der Gemeinde in Ephesus, ich kenne deine Werke, ich sehe deine Werke, ich sehe, was du tust. Ihr seid krass engagiert als Gemeinde. Ich stelle mir das vor, dass es eine Gemeinde ist, die viel tut. Sie sind sehr engagiert, sehr viele Ehrenamtliche. Ich kenne deinen Einsatz und deine Beharrlichkeit. Und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und alles Mögliche. Also eine vorbildliche Gemeinde. Ihr habt ausgeharrt um meines Namens willen und ihr ertragt alles und ihr seid nicht müde geworden. Und trotzdem fehlt etwas. Das finde ich das Bezeichnende an diesem Bibeltext. Das finde ich das Spannende an diesem Bibeltext. Ihr seid vorbildlich in dem, was ihr tut. Aber es fehlt das Entscheidende, es fehlt die Liebe. Ihr handelt genauso wie am Anfang, als ihr noch verliebt wart, aber die Verliebtheit selber fehlt. Es ist alles nur noch zur Tradition verkommen. Dein Tatendrang ist noch genauso groß wie am Anfang, aber du richtest ihn auf die falschen Dinge. Also nur weil du mir jeden Tag einen Blumenstrauß bringst, so wie damals, als wir verliebt waren, heißt es nicht, dass unsere Ehe für immer halten wird. Ich hoffe, ihr versteht dieses Beispiel. Du hast die Dinge, die du aus Begeisterung und Liebe zu mir begonnen hast, zum Mittelpunkt deiner Wahrnehmung werden lassen. Aber wie kehre ich jetzt zurück zu dieser ersten Liebe? Das hilft euch ja noch nichts, weil ich habe ja euch immer noch nicht gesagt, wie kann man denn sich neu verlieben? Ich habe nur gesagt, wie man es nicht machen kann. Ich habe jetzt nur erstmal ein Negativbeispiel gebracht. Und ich glaube, es geht auch am Ende des Tages, und das finde ich ganz wichtig, nicht darum, dass wir die Gefühle wieder so hinkriegen wie am Anfang. Ich glaube nicht, dass Gott allen Ernstes von uns verlangt, dass wir wieder so verliebt sind, wie wir vielleicht irgendwann als Teenager mal von ihm waren, als wir uns haben taufen lassen. Ich glaube nicht, dass Gott von uns verlangt, dass wir ein Gefühl erzeugen, was wir nicht erzeugen können. Es ist Glück und es ist Gnade, wenn ich mich vielleicht in meinen Partner noch mal irgendwann verliebe im Laufe meines Lebens, vielleicht sogar mehrmals. Aber man kann es nicht erzeugen. Keiner kann erzeugen, dass er sich in seinen Partner verliebt. Aber man kann die Liebe pflegen und man kann eine Sache tun und man kann dafür sorgen, dass die Qualität dieser Liebe die gleiche bleibt. Die Art der Liebe bleibt nicht die gleiche. Diese Schmetterlinge im Bauch und so weiter, die werden nicht die gleichen bleiben. Aber die Qualität der Liebe, die Größe der Liebe, die Aufmerksamkeit, die kann die gleiche bleiben. Und ich glaube, der Kern davon ist, den anderen wahrzunehmen. Ich denke da an ein Paar, jetzt auch noch mal ein Beispiel von einem Paar. Das ist ein anderes Beispiel, da ging es darum, der Mann hat mir erzählt, ich verstehe überhaupt nicht, unsere Beziehung, die war so schlecht. Ja, vor ein paar Monaten war unsere Beziehung so schlecht. Und dann habe ich, also es ist kein Paar, was ihr kennt. Also keine Sorge, ihr müsst gar nicht drüber nachdenken. Es ist schon lange her. Und ich war damals auch kein Seelsorger oder irgendwas. Aber er hat es halt so erzählt, naja, unsere Beziehung ist so schlecht, weil ich habe nie mit meiner Frau nie geholfen. Die hat sich immer beschwert, ich muss die Wäsche waschen, ich muss mich um die Kinder kümmern, ich muss dies, ich muss das, ich muss alles alleine machen. Und du unterstützt mich überhaupt nicht. Und die Liebe verschwand immer mehr und es waren dann beide so für sich und sie haben sich auseinandergelebt. Und dann hat er gesagt, ich habe mich jetzt entschieden, ich tue etwas, um unsere Beziehung wieder zu retten Und ich habe angefangen, die Wäsche zu waschen. Ich habe angefangen zu kochen. Ich habe angefangen, mit ihr essen zu gehen. Ich habe alles Mögliche gemacht. Alle die Dinge, die sie aufgezählt hatte, warum unsere Beziehung so schlecht ist, habe ich gemacht. Und unsere Beziehung ist noch schlechter. Wie kann das sein? Und dann später stellte sich raus, also ich konnte ihm auch nicht helfen. Ich war damals ja selber, also ich könnte ihm heute auch noch nicht helfen. Aber ich fand es spannend, dass später dann seine Frau irgendwann mal gesagt hat, ja, das Problem war, du hast alle diese Sachen gemacht, aber du hast mich nicht gesehen. Du hast zwar das gemacht, was mir gefehlt hat, aber du hast nicht mich gesehen. Du hast nur die Symptome bekämpft, aber du hast mich nicht gesehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Genauso wie bei dem anderen Ehepaar, da habe ich mir so vorgestellt, vielleicht hat seine Frau ihm irgendwann gesagt, du, das ist zwar schön, dass du mir jeden Tag einen Blumenstrauß bringst, aber ich mag gar keine Blumen. Also da steckt das Bedürfnis dahinter, irgendwas auszudrücken mit den Blumen, aber ich sehe gar nicht, wie geht es der anderen Person? Wie empfängt sie diese Blumen? Wie sieht sie aus, wenn sie die Blumen annimmt? Und ich glaube, das ist der Kern. Also ich glaube, das ist der Kern, wie man zurückkehrt. Der Trick, wie man zurückkehrt zur ersten Liebe, ist die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, du tust nicht einfach irgendetwas für mich, was schon immer funktioniert hat. Ja? Das heißt, du tust nicht, du folgst nicht Rezept A oder Rezept B, Pralinen, Blumen, Frühstück ans Bett, weil das immer schon funktioniert hat. Es gibt auch so Ehepaare, ne, da sagt der Mann oder die Frau, ich weiß, wenn er mir Frühstück ans Bett bringt, hat er Mist gebaut. Ja, weil das immer schon funktioniert hat, dass der andere dann beruhigt ist sozusagen. Oder er bringt mir Frühstück ans Bett, wenn er irgendwas will. Dann kommt ich habe ein Auto gekauft oder so. Sondern es geht darum, den anderen zu sehen. Es geht darum zu sehen, seine Bedürfnisse, ihn wahrzunehmen, ihn so zu sehen, wie er ist. Und ich denke, das ist, was auch so eine Freundschaft rettet. Es geht nicht darum, irgendwie darauf zu hoffen, dass man irgendwie, dass die Gefühle bei dem anderen noch genauso sind wie früher. Oder es geht nicht darum, an irgendwelchen alten Erinnerungen festzuhalten, sondern es würde darum gehen, bei der Person vor der Tür zu stehen und zu sagen, du, ich will sehen, wer du jetzt bist. Ich will nicht auf dieses Bild, was ich von dir von früher habe, sehen, sondern ich will dich sehen, wie du jetzt bist. Ich will jetzt Zeit mit dir verbringen. Ich will dir jetzt in die Augen schauen. Und ich glaube, das ist genau das, was unsere Beziehung zu Gott auch ausmacht. Er ist ein Gott, der mich sieht, so wie ich bin, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Gefühlen, mit dem, was mich jetzt ausmacht am Ende dieses Kirchenjahres. Und genauso möchte er aber auch ein Gott sein, der von mir gesehen wird. Er möchte kein Gott sein, für den ich immer den gleichen Gottesdienst feiere. Er möchte kein Gott sein, für den ich immer das gleiche Opfer bringe. Er möchte kein Gott sein, für den ich immer die gleichen Dinge tue, die ich schon am Anfang getan habe, als ich Christ geworden bin. Das ist jetzt eine Botschaft, die ihr alle schon kennt, aber die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Wir werden keine guten Christen dadurch, dass wir jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht in der nächsten Woche alle zu Hause bleibt, aber das ist nur eine Art und Weise, unsere Liebe zu transportieren. Wenn wir aber dieses Transportmittel zum Zentrum unserer Liebe werden lassen, dann verlieren wir das aus dem Blick, was es eigentlich ist. Und ich glaube, das ist ein Problem von allen Konfessionen, da komme ich jetzt nochmal auf diese ökumenische Geschichte hin, dass wir Dinge tun, die sich mal als gut erwiesen haben und die dann zum Zentrum unserer Konfession machen. Und ich glaube, genauso ist es für uns als Baptisten auch wichtig, dass wir uns, oder auch wir als Gemeinde Hannover-Linden, dass wir uns in Erinnerung rufen, um was geht es eigentlich? Dass wir dieses Ganze draußen drumherum, was wir schon immer gemacht haben, was wir vielleicht schon seit 50 Jahren, seit 100 Jahren machen, dass wir das nicht zum Zentrum unseres Glaubens werden lassen, sondern dass wir uns immer wieder auch Momente nehmen, so wie jetzt zum Beispiel am Ende dieses Kirchenjahres, wo wir uns fragen, geht es für mich eigentlich wirklich noch um Gott? Und das Tolle finde ich, dass Gott im Gegensatz zu Menschen, zu alten Freunden, vor denen ich vielleicht Angst habe, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, dass Gott sich nicht verändert. Gott wird immer der Gleiche bleiben. Ich nehme ihn zwar nicht immer gleich wahr und ich werde ihn auch nie in seiner ganzen Fülle erkennen, aber er bleibt immer der gleiche. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, egal wann ich sein Angesicht suche, ich kann mich immer wieder neu in ihn verlieben, weil er immer etwas haben wird, was es sich lohnt, in was es sich lohnt, sich zu verlieben. Und deshalb habt keine Angst davor, vielleicht auch mal Dinge sein zu lassen, die ihr immer für konstitutiv in eurem Glauben gehalten habt. Habt keine Angst davor, dass wenn ihr mal 3, 4, 5 Sonntage nicht in den Gottesdienst geht, wenn ihr mal nichts spendet an die Gemeinde, bitte Sabine, ist sie heute da? Nein, aber bitte, bitte spendet weiter, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr diese Dinge nicht tut, die ihr vielleicht, wo ihr vielleicht immer gedacht habt, oder wenn ihr mal nicht jeden Morgen eure stille Zeit macht, oder wenn ihr mal nicht diesen oder jenen Hauskreis besucht oder so, wenn ihr das nicht tut, habt keine Angst und glaubt nicht, dass das eure Liebe zu Gott kaputt macht. Weil ich glaube, solange wir Angst davor haben, dass diese Dinge das einzige Merkmal sind, was unsere Liebe zu Gott noch am Leben erhält, solange werden wir nicht erkennen, dass es sich wirklich, dass er an und für sich als Gott selber sich lohnt zu lieben. Und ihr guckt jetzt so ein bisschen skeptisch, ich hoffe, ihr habt mich nicht falsch verstanden. Ja, ich glaube, solange ihr an diesen Blumen festhaltet, ja, solange ihr denkt, das wird meine Ehe retten, dass ich jeden Tag die Blumen bringe, kann ich euch garantieren, dass diese Beziehung immer an einem seidenen Faden hängt. Weil sie hängt dann immer an den Blumen. Und wenn ihr mal diese Blumen sein lasst, dann denkt ihr, jetzt ist sie kaputt. Und was aber Gott, glaube ich, sagen möchte zu dieser Gemeinde in Ephesus und auch zu uns heute ist, es geht nicht um die Blumen, sondern es geht darum, dass ihr mich seht. Ja, dass ihr mich seht. Nicht das, was ihr für mich tut, sondern dass ihr mich seht und meine Liebe zu euch. Und dass das das Erste und das Wichtigste ist, was ich von euch will. Nämlich, dass wir eine Beziehung miteinander haben. Und dazu will ich uns als Gemeinde ermutigen, dass wir das immer wieder neu suchen. Will ich euch aber auch persönlich ermutigen und will ich euch auch natürlich in euren Beziehungen zu anderen Menschen ermutigen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mehr eine Idee davon, was es bedeuten kann, sich neu zu verlieben. Amen.